HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn, guten Tag.
Ein halbes Jahr hat sich die SPD Zeit genommen, eine neue Spitze zu finden.
Das war ja ein sehr mühsamer Prozess. Der hat das Land schon mal ziemlich beschäftigt. Insofern ist meines Erachtens für das Land nichts gewonnen, weil es einfach jetzt ja im Grunde auch noch weitergeht.
Harte Fronten in der SPD, ein klarer Linksruck. Davon ist erstmal nichts zu spüren.
Das Risiko, dass wenn man jetzt einfach sagt, der Grocksit, wie ich das immer nenne, für sich ist schon eine Lösung, das wird uns auch nicht weiterbringen.
Die GroKo wird bleiben. Das klang übrigens vor ein paar Tagen noch ganz anders.
Sie werden nachvollziehen können, dass es nicht die reine Lehre sein kann dessen, wovon wir überzeugt sind. Das ist das Wesen eines Kompromisses, aber es geht in die richtige Richtung.
Was ist denn jetzt gewonnen, wenn GroKo-Kritiker nicht mal eine Debatte über die Große Koalition auf dem Parteitag wollen?
Es geht nach den Inhalten und es geht nicht nach der Frage, ob ja oder ob nein.
Aber richtig ist schon, dass wir jetzt wegkommen müssen von der Phase, wo wir uns doch stark auch mit uns selbst beschäftigt haben.
Wir können nicht einfach so weitermachen.
Es ist eben nicht einfach. GroKo aus an Nikolaus reimten erst die Jusos und dann auch die Medien. Schöner Reim, aber keine gute Vorhersage für die Lage beim heutigen SPD-Parteitag. Dass dort Knecht Ruprecht den Sack zubindet und die Rute schwingt, war schon vorher eher unwahrscheinlich. Vielleicht werden eher Süßigkeiten verteilt, um alle bei Laune zu halten. Denn jetzt, so der Leitantrag des Bundesvorstands für den SPD-Parteitag, soll es gestärkt, geeint und optimistisch vorangehen. Nur wohin? Mit der Großen Koalition in die Zukunft? Phönix aus dem Ascheimer, die neue SPD, so haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben. Auf dem SPD-Parteitag in Berlin für uns Angela Ulrich, guten Tag.
Hallo, guten Abend.
Die SPD hat heute schon die Personalentscheidung getroffen und die Weichen für eine andere Aufstellung gestellt, zumindest personell. Die von der SPD-Basis gekürten neuen Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans sind gewählt. Aber wie? Andrea Nahles, die letzte gewählte SPD-Vorsitzende vor den beiden, hatte damals rund 2/3 der Stimmen. Wie war das Ergebnis für das neue Duo?
Also das war sogar noch besser. 75,9% für Saskia Esken und fast 90% sogar für Walter Borjans. Also insgesamt haben die denen hier schon Rückenwind mitgegeben. Ich habe einige gesprochen vorher, die haben gesagt, naja, so toll fanden wir das nicht, dass die überhaupt das Duo geworden sind bei der Mitgliederbefragung. Aber jetzt müssen wir ihnen Rückenwind mitgeben, sonst beschädigen wir sie gleich wieder und sonst sind sie kein starkes Duo, was wir ja in Verhandlungen mit der Union schicken wollen. Also insofern, es gab schon viel schlechtere Ergebnisse, 62% mal Lafontaine. Tja, die 100% von Martin Schulz haben ihm am Ende kein Glück gebracht. Also insofern ist das schon sehr respektabel.
Im Vorfeld des Parteitags gab es die Ankündigung einer Kampfkandidatur um einen Platz bei den Stellvertretern. Das sind bislang 3. Da wollten sowohl Arbeitsminister Hubertus Heil als auch Juso-Chef Kevin Kühnert Vize werden auf demselben Platz. Wie steht es um diesen Machtkampf?
Dieser Machtkampf wurde abgeblasen, bevor er überhaupt mal richtig losgehen konnte, weil am Ende man nicht weder Kühnert noch Hubertus Heil beschädigen wollte. Kevin Kühnert, der ja quasi sowas wie ein kleiner Königsmacher dieses Duos am Ende ist, und Hubertus Heil, der immerhin als Arbeitsminister die Grundrente durchgesetzt hat. Mhm. Und um das jetzt zu vermeiden, ist es so ein bisschen typisch SPD, sage ich da mit so einem Augenzwinkern, weil die haben tatsächlich jetzt gesagt, also wir machen keine Verschlankungen der Vize, der Stellvertreterposten auf nur noch 3 von 6, wie mal geplant war, sondern wir stocken doch wieder auf. Jetzt werden es am Ende 5. Also beide, Heil und Kühnert, bekommen, wenn sie nicht jetzt noch irgendwie rausfliegen, ihren Job, und eine Frau, damit die Parität auch da ist, wird noch dazu gestellt. Also ja, sehr, sehr viel Harmonie in diesem Bereich, zumindest hier bei der SPD.
Also wir machen das passend, wenn wir mehrere Leute haben, die da von links und von, naja, rechts will ich jetzt Herrn Heil nicht nennen, also von der eher mittleren Position auf so einen Posten wollen, dann schaffen wir die Posten, heißt das.
Ja, so ist es am Ende geworden. Kevin Kühnert hat zwar selber auch nochmal gesagt, das sei jetzt kein großes Geschachere gewesen, sondern bilde einfach auch die Verhältnisse, die Machtverhältnisse und Richtungsverhältnisse innerhalb dieser Partei ab. Aber mich hätte das schon mal interessiert zu sehen, ob sie jetzt so mutig sind, wie sie sein wollen, und so eine Auseinandersetzung auch mal wagen. Aber in dem Falle, wie gesagt, der Showdown ist abgeblasen.
Die Wahl des Duos Esken-Borjans vom linken Parteiflügel haben die Jusos aber mit eingefädelt. Ist Kevin Kühnert dann jetzt doch mehr Macht zugeflossen in der Partei?
Ja, das schon. Also manche schreiben, das glaube ich zwar nicht, dass es so ist, ja schon von dem heimlichen Parteichef Kühnert. Das denke ich nicht, aber er ist hier schon sehr milde. Von dem Zitat, was Sie ja auch erwähnt haben, Nikolaus GroKo raus, ist hier überhaupt nichts mehr zu sehen. Da ist eigentlich nur noch die so ein bisschen am wirklich linken Rand schon seit vielen, vielen Jahren sitzende Hilde Mattei, ist Wilde Hilde genannt. Die ist die einzige, die hier noch offensiv GroKo raus und zwar schnell fordert. Kevin Kühnert eben nicht mehr. Ich denke, das hat auch damit zu tun, dass er sich für andere eben auch akzeptabel machen will, wenn er jetzt einen Vizeposten abbekommt innerhalb der Partei. Aber am Ende hat er auch eher doch gesagt, also das ist auch nicht abgewendet, dieses wir steigen aus der GroKo aus, sondern es ist jetzt erstmal ein bisschen mehr Zeit zur Verhandlung.
Angela Ulrich auf dem SPD-Parteitag live bei uns. Wir hören uns später wieder. Vielen Dank für bis jetzt. Gestern Abend hat die ARD den neuesten Deutschlandtrend veröffentlicht, also die Ergebnisse der Umfrage, die Infratest DIMAP, traditionell mit der Frage eröffnet, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, was würden Sie dann? Und ebenso zur Tradition gehört, dass gefragt wird, mit welchem Politiker wir wie zufrieden sind. Und wenn man das hört, dann liegen die SPD-Mitglieder ganz offenbar nicht auf der Linie der repräsentativen Wähler. Sabine Henkel mit den Ergebnissen der aktuellen Sonntagsfrage des Deutschlandtrends.
Die größte Überraschung ist vielleicht, dass dieser Mann in der Skala der Politikerzufriedenheit ganz nach oben gesprungen ist.
Mein Eindruck ist, da ist gerade ein guter Lauf.
Olaf Scholz hatte am vergangenen Wochenende alles andere als einen guten Lauf. Die SPD-Basis wählte ihn schließlich nicht zum designierten SPD-Chef. Kurz danach bekam Infratest DIMAP von 47% der 1000 Befragten die Antwort, dass sie mit Olaf Scholz zufrieden oder sogar sehr zufrieden sind. Bestwert, noch vor der Kanzlerin. Nachgehakt bei den SPD-Anhängern ergibt sich dann allerdings ein anderes Bild. Hier stürzt Scholz auf seinen Tiefstwert ab. Die SPD-Wähler und Wählerinnen kommen auch in einer anderen Frage zu einer anderen Einschätzung. Kann die SPD mit dem neuen Spitzenduo Esken-Walter-Borjans mehr Bürger überzeugen? 51% der SPD-Anhänger sagen ja, aber 70% der insgesamt Befragten sagen nein. Möglicherweise liegt das am mangelnden Bekanntheitsgrad von Walter Borjans und Saskia Esken.
Ich finde, wenn wir grundsätzlich immer nur ermöglichen und erlauben und uns vorstellen können, dass Menschen Parteien führen oder in Ämter auch hinein geraten, die sozusagen die letzten 20 Jahre schon nichts anderes gemacht haben, dann werden wir nie irgendwas verändern.
Esken sieht die Große Koalition kritisch. Die Befragten im Deutschlandtrend sind aber mehrheitlich dafür, die GroKo fortzusetzen. 64% sagen weitermachen. Davon sind 85% Anhänger von CDU und CSU. Und auch die SPD-Anhänger wollen mehrheitlich, dass die GroKo durchhält. Es sind 62%, was die Kanzlerin freuen dürfte.
Von 300 großen Maßnahmen, die wir uns vorgenommen haben, haben wir 2/3 auf den Weg gebracht oder schon vollendet. Das zeigt, dass wir arbeitsfähig und arbeitswillig sind.
Das Festhalten wollen an der Koalition überrascht zunächst, wenn man sich die Bewertung der einzelnen Arbeitsfelder ansieht. Nur 2 Bereiche können überzeugen: Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik sowie Familienpolitik. Mit der Arbeit in allen anderen Bereichen sind die Befragten nicht zufrieden. Vor allem die Klimapolitik der Bundesregierung schneidet schlecht ab. 76% sind unzufrieden damit. Schlechtere Werte gibt es nur für die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum. Die Zustimmung zur Großen Koalition erklärt sich dann aber aus folgenden Aussagen.
Wenn die Große Koalition vorzeitig endet, habe ich Sorge um die politische Stabilität Deutschlands.
Das sagen 56%. Und Neuwahlen lehnen derzeit 70% ab. Damit zur Sonntagsfrage. Also, wen würden Sie wählen, wenn Sonntag Bundestagswahl wäre? Union und SPD verlieren jeweils 1 Punkt. CDU/CSU liegen bei 25, die SPD bei 13%. Die Grünen gewinnen 1 Punkt und erreichen 23%. AfD plus 1, sie kommt auf 15%. Die FDP leicht verbessert auf 9. Die Linke minus 1 liegt jetzt bei 8%.
Also 13% für die SPD. Das eröffnet noch ganz andere, wie soll ich sagen, Ängste. Phönix aus dem Ascheimer, die neue SPD. Der Tag in HR2 Kultur. Wenn wir Phönix aus dem Ascheimer titeln, dann haben wir das natürlich defätistisch gemeint und natürlich angespielt auf den berühmten mythologischen Phönix aus der Asche, jenen Vogel, der immer wieder neu ersteht und den es immer nur einmal gibt. Die antike Tradition erzählt eine etwas kompliziertere Geschichte als die schlichte Wiedergeburt aus der eigenen Asche. Zum Beispiel bei Tacitus, dem römischen Historiker in den Annalen. Da geht es um den Vogel Phönix, der aus den Überresten seines Vaters entsteht, nachdem dieser gestorben ist.
Im Konsulatsjahr des Fabius Paulus und L. Vitellius, nach Verlauf von vielen Jahrhunderten, kam der Vogel Phönix nach Ägypten und gab den Gelehrtesten der Eingeborenen wie der Griechen Stoff, viele Erörterungen über dieses Wunder zu verfassen, worin sie übereinstimmen und auch das viele Zweifelhafte, aber im Licht der Erkenntnis nicht ganz Unsinnige, darf ich hier wohl darlegen. Dass dieses Tier dem Sonnengott heilig ist und durch seinen Schnabel und die Zeichnung seiner Federn von den anderen Vögeln verschieden, darin stimmen diejenigen überein, die seine Gestalt nachgebildet haben. Über die Zahl der Jahre seiner Wiederkehr wird Verschiedenes überliefert. Am meisten verbreitet ist eine Zeitspanne von 500 Jahren. Einige versichern, dass 1461 Jahre dazwischen lägen, aber die alte Geschichte liegt gewiss im Dunkeln. Zwischen Ptolemaios und Tiberius sind noch nicht einmal 250 Jahre verflossen. Daher glauben einige, dass dieser Phönix unecht sei und nicht aus arabischen Ländern stamme und dass er nichts von dem Eigentümlichen ausgeführt habe, was die alte Erinnerung behauptet hat. Wenn er nämlich die Zahl seiner Lebensjahre vollendet hat und der Tod naht, baue er in seiner Heimat ein Nest und ergieße seine Zeugungskraft da hinein, aus der dann ein Junges hervorgehe. Und der Heranwachsende habe als erstes die Pflicht, seinen Vater zu bestatten. Und dies nicht unbedacht, sondern nachdem er sich einen Ballen von Myrrhe aufgeladen und einen langen Weg versucht habe, sobald er der Last gewachsen sei. Sobald er der Wanderung gewachsen sei, nehme er den väterlichen Leichnam auf sich und trage ihn hinüber auf den Sonnenaltar und verbrenne ihn da. Das ist wohl ungewiss und mit Märchen angereichert. Im Übrigen aber besteht kein Zweifel daran, dass dieser Vogel zuweilen in Ägypten gesehen wird.
Nö, kein Zweifel. Phönix aus dem Ascheimer, die neue SPD. So haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben und fragen uns jetzt gerade, was heißt hier eigentlich raus aus dem Ascheimer? Sitzt sie nicht einfach noch mittendrin und nix erhebt sich? Es ist eine Frage der Sichtweise. Es ist eine Frage der Brille, die man aufsetzt. Es kommt drauf an, was man draus macht, sagt Rainer Dachselt.
Keine Sterne in Athen. Stattdessen Schnaps in St. Katrin. Ich hab den Urlaub nicht gewollt.
Menschen, die sich auch den Schattenseiten einer Partnerschaft nicht verschließen, kennen das. Er wollte lieber zu Hause bleiben, ist dann aber ihr zuliebe doch in den Urlaub mitgefahren. Und anstatt jetzt das Beste draus zu machen, lässt er ständig durchblicken, was ihn das für eine Überwindung kostet. So zwischen, wäre ich doch daheim geblieben und wenn ich jetzt nicht gleich ein Bier bekomme, fahre ich sofort wieder heim. Die SPD hat zwar kein Bier bekommen, aber dafür eine Respektrente, ein Elterngeld plus und einen reichen Steuersoli und was nicht noch alles. Und trotzdem ständig vor sich hingemault, dass sie ja eigentlich keine GroKo gewollt habe und jederzeit raus könnte, wenn sie wollte. Was sich in der Politik ebenso konstruktiv auswirkt wie in der Partnerschaft. Egal, ob der Urlaub insgesamt okay war, in Erinnerung bleibt die ständige schlechte Laune. Und egal, was die SPD erreicht hat in der GroKo, geredet und geschrieben wird darüber, ob sie drin bleibt oder nicht. Innerhalb der SPD mag das noch als lebendige Auseinandersetzung über eine Linksorientierung empfunden worden sein. Außerhalb war es Anlass, die Partei bei Wahlen und in Umfragen einfach links liegen zu lassen. Na klar, wenn man sogar an der Macht nicht mal ein kleines bisschen Selbstzufriedenheit ausstrahlt, sondern eher Politikverdrossenheit. Die SPD hat im Bund regiert, sie regiert in den Ländern, sie weiß besser als viele andere, wie das Spiel läuft. Aber anstatt es so gut zu spielen, wie es geht, überlegt sie, ob sie noch mitspielen soll. Als ob es irgendwo ein anderes Politikspiel gäbe, das nach den Regeln gespielt wird, die ein SPD-Parteitag verabschiedet. Natürlich kann man eine schlechte Partnerschaft auch beenden und aus dem Urlaub vorzeitig abreisen. Aber dann sollte man wenigstens wissen, wohin und warum. Und beides ist bei der SPD nicht der Fall. Sie war als kleinerer Partner in vielem die treibende Kraft. Und sie hat außer einer nebulösen Erneuerung außerhalb der Regierung nichts vor. Rot-Rot-Grün sofort geht nicht. Und es ist sehr zweifelhaft, dass es nach einer Wahl gehen würde. Denn die SPD bietet inhaltlich nichts, was Linke und Grüne nicht auch irgendwie im Angebot haben. Und wahrscheinlich wäre die SPD da wohl auch wieder nur Junior und unzufrieden. Das kennt man aus der Paartherapie. Wer unüberlegt Schluss macht, hat in der nächsten Partnerschaft die gleichen Probleme. Also einfach drinbleiben? Ja, warum nicht? Ich meine, es läuft doch auch auf dem Parteitag alles darauf hinaus. Das können die Romantiker als mutlos und farblos kritisieren. Das ist aber einfach Einsicht. Also etwas, das einer großen Volkspartei gut ansteht. Drinbleiben und drüber nachdenken, wie und mit wem man zukünftig Wahlen gewinnt. Auch wenn der neue Vorsitzende behauptet,
wie wir wieder Wahlen gewinnen, ist nicht die entscheidende Frage. Die entscheidende Frage lautet, warum wir wieder Wahlen gewinnen sollten.
Verzeihung, nö. Also darum ist es noch in keinem einzigen Wahlkampf gegangen.
Doch, wenn man SPD ist, dann fragt man sich letztlich auch, will ich überhaupt noch gewinnen notfalls? Also was jetzt? Hat die GroKo nur noch eine kurze Halbwertszeit und zerfällt in den nächsten Wochen? Oder ist der halbe Wert der GroKo doch ausreichend für die restliche Hälfte der Legislaturperiode? Das scheint eine Frage des genauen Abwägens zu sein. Und dieses Abwägen lässt sich in den Grammzahlen der Wortgewichte offenbar schon nicht mehr ausdrücken, weshalb der frisch gewählte SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans noch in der Talkshow am Sonntag vor dem Parteitag Wert auf die Betonung legte.
Ich glaube, dass es ja gerade richtig ist, diese Partei nicht aus der Koalition heraus, nicht aus der Koalition herauszuführen, sondern herauszuführen.
Schreibt man das Verb zusammen oder in zwei Wörtern? Die Partei aus der GroKo herausführen oder aus der GroKo herausführen? Wer Letzteres tun soll, ist dabei unklar, denn Norbert Walter-Borjans ist ja nicht drin in der GroKo, weder im Kabinett noch in der dieses stützenden Fraktion im Bundestag. Wie also soll er aus der GroKo heraus etwas führen? Politik ist bisweilen halt doch eine Frage von Orthographie und Semantik. Der Kollege Christian Ehring hat das gestern in Extra 3 sehr schön zusammengefasst, als er fragte, ob die Wähler die SPD von jetzt abwählen sollen oder ob die Wähler die SPD von jetzt abwählen sollen. Professor Ursula Münch, Politikwissenschaftlerin mit Schwerpunkt Innenpolitik an der Universität der Bundeswehr in München und Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzing. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Schwinn.
Ist das Glas halb voll oder halb leer? Das war die Frage vor der Wahl von Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans zu den beiden neuen SPD-Vorsitzenden. Die beiden haben im Wahlkampf den Eindruck erweckt, dass sie das Glas der GroKo, nämlich also der Großen Koalition, für halb leer halten. Nach der Wahl und auch heute ist der Eindruck eher, sie finden, es ist halb. Ob voll oder leer, sagen sie nicht. Kann man mit semantischen Spielchen eine Partei führen?
Man kann zumindest damit versuchen, Stimmungen zu beeinflussen. Und ich habe den Eindruck, dass es vor allem natürlich darum geht. Man hat offensichtlich, finde ich reichlich spät, festgestellt, dass wenn man sich zurückzieht aus der Großen Koalition, man auch nichts mehr zu sagen hat als SPD und erstens dann draußen ist und zweitens womöglich Neuwahlen zu vergegenwärtigen hat. Weiß man noch nicht genau, wie es gehen würde. Und man hat den Eindruck, dass das den beiden, dem Duo, dem neuen Duo, vor allem jetzt in der letzten Woche, also seit Verkündung des Basisentscheids der SPD, erst richtig bewusst geworden ist. Und deshalb lavieren die beiden jetzt auf eine Art und Weise, wie sie es umgekehrt, wenn es Olaf Scholz getan hätte, denen sicherlich sehr vorgeworfen hätten.
Vielleicht ging es denen ja auch, wie es manchem Beobachter mir übrigens auch ging. Die waren ganz überrascht, als sie dann letztlich gekürt worden sind von der Basis. Die haben nicht geglaubt, dass es klappt.
Ich kenne ehrlich gesagt nur Leute, die sehr überrascht waren. Ich stimme Ihnen zu. Ich habe Walter-Borjans neulich darauf angesprochen und habe ihn gefragt, ob er ein wenig zumindest damit gerechnet hat. Dann hat er gesagt, ja, da hätte es eine Umfrage gegeben und aus der habe er die Schlussfolgerung gezogen, dass es sein könnte. Also, aber wirklich drauf gerechnet hat natürlich keiner von beiden.
Nun gibt es pragmatische Ratschläge, die der SPD sagen, zurzeit kann man überall lesen und hören, haltet mal den Ball flach, haben wir eben bei uns hier auch gehört. Die GroKo in der Hand ist besser als die Taube auf dem Dach. Realpolitik machen ist besser als Opposition. Das hat schon ein ehemaliger Parteivorsitzender immer wieder gesagt. Opposition ist Mist und so weiter. Wenn aber eine sozialdemokratische Partei in einer Koalition tatsächlich sozialdemokratische Politik durchsetzen kann, die Wähler das aber nicht erkennen oder erkennen wollen, so war das ja in der letzten Vergangenheit, was ist dann zu tun?
Da ist man uneinig darüber. Also da gibt es schlicht und ergreifend zwei Lager, nicht nur in der deutschen Öffentlichkeit, sondern eben auch in der SPD, wobei in der SPD meines Erachtens zumindest bei den Mitgliedern eher die Stimmung ist, dann müssen wir rausgehen, dann müssen wir diese Juniorpartnerschaft verlassen, weil man mit Juniorpartnerschaft niemals mehr einen Blumentopf gewinnen kann, während gleichzeitig ja so die Anhängerschaft der SPD eben tatsächlich eher die Auffassung vertritt, macht weiter, wenn ihr rausgeht, seid ihr diejenigen, die die ganze Sache, sprich die Koalition, haben platzen lassen, das wird man uns noch mehr ankreiden.
Also Spielverderber sozusagen.
Ja, und im Grunde diejenigen, die dann leichtfertig das getan haben, wofür man ja ansonsten immer der SPD Respekt zollt, nämlich die Verantwortung zu übernehmen. Aber tatsächlich, die SPD profitiert nicht davon, dass sie die Verantwortung übernommen hat, aber das liegt nicht nur an den Wählerinnen und Wählern oder denjenigen, die in diesen Befragungen befragt werden. Es hat natürlich ganz viel mit der SPD selbst zu tun. Wenn man ständig auch nur immer das Haar in der Suppe sucht und es trefflich findet und gleich mehrere Haarbüschel geradezu, dann braucht man sich natürlich auch nicht wundern. Also das mit dem positiv darstellen klappt nicht. Zugegebenermaßen, es ist schwierig, aber die Partei neigt dazu eben auch zum Miesreden und zum Schlechtmachen. Und den Einfluss von Kevin Kühnert und seinen Jusos sollte man nicht gering achten.
Was heißt das in diesem Fall? Auch der ein Schlechtreder?
Also natürlich war er vor allem zu Beginn der Großen Koalition ein ganz großer Schlechtreder. Auch Kevin Kühner, der ja jetzt nun im laufenden Parteitag auf eine Vizeposition setzt, relativiert inzwischen wieder einiges. Schauen wir mal, wie die Partei da insgesamt drauf reagiert. Also offensichtlich sind sich die meisten selbst unschlüssig und haben jetzt auf einmal, je näher dieser Moment kommt, wo man unter Umständen Anlass hat und den Anlass setzen möchte, Große Koalition zu verlassen, desto mehr bekommen offensichtlich viele kalte Füße.
Was Sie eben gesagt haben, ist, die machen eigentlich eine ganz gute Politik. Viele Beobachter sind sich da wahrscheinlich einig. Da ist viel Sozialdemokratisches drin in dem, was die Große Koalition macht. Mindestlohn, Grundrente, was jetzt kommt und so weiter. Auch im Klimapaket ist, glaube ich, ziemlich viel SPD drin, auch wenn das Klimapaket nicht so das Wahre ist, was dann letztendlich beschlossen worden ist bislang. Und es wird nicht gut verkauft. Das heißt, die Wähler merken es nicht. Es wird nicht gutiert. Heißt das nur, es muss jemand her, der das besser verkaufen kann?
Also am Verkaufen allein liegt es natürlich nicht. Wir haben ja im Grunde eine schizophrene Situation. Die Wähler entscheiden sich immer häufiger für kleine Parteien, entscheiden sich gleichzeitig damit eben auch für eine Regierung, die nicht mehr die großen Mehrheiten hat. Gleichzeitig erwarten die Wählerinnen und Wähler aber immer den großen Wurf von der Politik. Die soll die großen Sachen, die großen Themen richtig massiv in Angriff nehmen, soll Arbeitsplätze schaffen, Wohnungen schaffen. Also wir haben ein ganz großes eigentlich Vertrauen, das in den Staat gesetzt wird, eine Hoffnung, die in den Staat gesetzt wird. Das ist eine neue Tendenz oder der letzten paar Jahre. Das hatten wir in den Phasen vorher vielleicht weniger ausgeprägt. Und der Staat, die Politik, die verschiedenen Ebenen sind gar nicht mehr oder waren es wahrscheinlich noch nie. Wir haben schließlich eine Marktwirtschaft, auch noch gar nicht so groß in der Lage, das zu leisten. Und damit sind die Leute unzufrieden. Also eine Politik, die im Grunde nur beobachten kann, dass die Mieten steigen, damit sind die Leute unzufrieden. Und das muss die Große Koalition, im Grunde mit diesem Vorwurf wird sie konfrontiert. Das trifft interessanterweise eben die Sozialdemokraten stärker. Vermutlich deshalb, weil die Leute vor allem soziale Themen umtreiben. Das rechnet man weniger der CDU als Makel an.
Aber da hat die SPD natürlich auch einen gravierenden Knick in der Geschichte. Saskia Esken hat heute auf dem Parteitag gesagt, wir sind die Partei, die Hartz IV eingeführt hat. Wir werden die Partei sein, die Hartz IV überwindet. Dieses Hartz IV werden zumindest die Ärmeren unter uns der SPD weiter übel nehmen, oder?
Das ist korrekt. Also ich meine, diejenigen, die von Hartz IV, also der Gesetzgebung der rot-grünen Koalition unter Schröder betroffen sind, die kreiden das eben nach wie vor der SPD an. Und diese Wählerschaft hat sich entweder zurückgezogen und sind Nichtwähler oder sind zu den Linken abgewandert oder vor allem zu der AfD.
Und also kann man die wieder zurückholen, wenn man jetzt glaubhaft macht als SPD? Sie hat gesagt, überwindet. Das kann ja nun auch wieder eine semantische Nebelkerze sein. Also wir machen den Fehler wieder gut, wenn Sie das sagen. Würde, glauben Sie, die Wähler würden dann wieder zurückkommen zur SPD?
Naja, erstmal müsste es ja gelingen. Also die SPD mit ihren also doch überschaubaren Mandatszahlen wird das allein nicht schaffen. Und allein deshalb kriegt man natürlich die Wähler auch nicht mehr zurück, weil sich ja noch vieles aufgelastet hat. Aber unter Umständen wäre es tatsächlich also zumindest so eine gewisse Einflugschneise, um sich vielleicht zumindest wieder den 20% Stimmen zu nähern. Aber wie gesagt, die Konkurrenz für die Sozialdemokraten ist inzwischen zu groß. Es sind die Linken auf der einen Seite, die AfD bei diesem Hartz-IV-Flügel und es sind bei den Umweltbewegten die Grünen. Und das hat sich einfach in den letzten paar Jahren noch mal massiv verschärft. Also insofern, nur mit einer Umsteuerung würde man meines Erachtens allein noch nicht alles retten können. Abgesehen davon schafft die SPD dieses Umsteuern nicht. Und auch mit einer rot-rot-grünen Koalition, die allerhöchstens eine grün-rot-rote sein könnte, wird man nicht alles wieder rückgängig machen können, weil da sagt einem dann doch der gesunde Mensch, Menschenverstand und zumindest viele Ökonomen, so ganz schlecht war nicht alles an diesen Hartz-IV-Reformen.
Ursula Münch, Politikwissenschaftlerin mit Schwerpunkt Innenpolitik in München und Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzing. Vielen Dank. So viel zur SPD und zur Großen Koalition. Ein halbes Jahr haben die Sozialdemokraten Nabelschau gemacht und Kandidatenkür heute. Endlich haben sie gewählt und damit, ja was, einen Neuanfang gesetzt oder das weiter so? Wie sehen das eigentlich die anderen Parteien, die beiseite stehen müssen in diesen Tagen und zuschauen, wie die SPD über sich selbst entscheidet, aber eben nicht nur über sich selbst, sondern immer auch über die anderen mit? Noch einmal Sabine Henkel.
Also sprach Angela Merkel, gehört in diesen Tagen im Kanzleramt.
Boxt euch durch und lasst euch nicht unterkriegen. Wir sind bereit zum Dialog.
Was passt wie die Faust aufs SPD-Auge, war in Wahrheit an jugendliche Besucher im Kanzleramt gerichtet. Boxt euch durch, hätte Angela Merkel aber genauso gut ihren Kabinettskollegen aus der SPD mit auf den Weg geben können. Boxt euch durch und bleibt in der Koalition. Die Kanzlerin und auch die CDU-Chefin haben keinerlei Interesse daran, dass die GroKo zerbricht.
Wir sind als Union vertragstreu und wir stehen zu dieser Koalition. Es ist an der SPD zu entscheiden, ob sie diese Koalition fortsetzen will oder nicht.
Die Union dürfte inzwischen mit einiger Gelassenheit auf den SPD-Parteitag schauen. Keiner der vorderen Genossen verlangt nach einem superschnellen Grocksit. Das designierte Spitzenduo genauso wenig wie der einflussreiche Juso-Chef. Und auch was den Koalitionsvertrag betrifft, sind Esken und Walter Borjans von der harten Linie abgewichen, zumindest semantisch. Aus Nachverhandlungen wurde zunächst ein Update. Jetzt ist nur noch von Gesprächen die Rede. Na dann, sagt CSU-Chef Markus Söder.
Also wir sind natürlich offen zu reden, aber nicht den Koalitionsvertrag neu zu verhandeln und schon gar nicht irgendwelche Juso-Projekte, die relativ weit ab von der ökonomischen Realität sind und rein ideologisch geprägt sind, jetzt völlig neu in die deutsche Politik einzuführen.
CDU und CSU werden sehr genau hinhören, über was die SPD mit ihnen reden will. Deren Parteispitze geht es um Investitionen, Digitalisierung, den Arbeitsmarkt und das Klimapaket. Keine utopischen Juso-Projekte, aber am Ende doch nicht das, was die Union will? Abwarten. Kompromisse sind denkbar, aber nicht unbedingt machbar. Die Fortsetzung der GroKo scheint jedenfalls wahrscheinlicher als ihr Ende. Auch wenn sie für Katja Kipping, Linke, schon Geschichte ist.
Eins ist doch total offensichtlich. Die GroKo ist fertig.
Wunschdenken jenseits der politischen Mitte. Die Linke träumt vom Mitregieren in Grün-Rot-Rot, auch wenn die Umfragen das nicht hergeben. Anders verhält es sich bei den Grünen. Habeck und Baerbock beobachten sehr genau, was in SPD und Koalition passiert. Sollte es zum Bruch kommen, wären sie gefragt, sowohl als Mehrheitsbeschaffer in einer Minderheitsregierung oder nach Neuwahlen in einer Koalition, die schwarz-grün sein könnte. Den Regierungsanspruch haben die Grünen auf ihrem Parteitag deutlich gemacht. Annalena Baerbock unterstreicht das.
Bisher sind wir in der Opposition, fordern entsprechend unsere Anträge in dieser Rolle hinaus und werden das aber gerne auch in die Realität umsetzen wollen.
Vom Regieren träumt auch Christian Lindner, FDP. Erst baff ob der designierten SPD-Spitze, bot er dann per Zeitungsinterview an, bereit zu stehen. Bei Markus Söder löst das lediglich Achselzucken aus. Seine Antwort auf die Frage, ob er schon mit Grünen und Linken telefoniert hat:
Nein.
Was möglicherweise ja auch gar nicht notwendig wird, wenn die SPD-Großkoalitionäre sich durchboxen.
Phoenix aus dem Ascheimer, die neue SPD, der Tag in HR2 Kultur. Weiter geht es mit der nächsten Geschichte vom mythologischen Vogel Phönix. In der Überlieferung wurde die Geschichte vereinfacht. Aus dem Vogel, der seinen verstorbenen Vater Feuer bestattet, wird die vom Phönix aus der Asche, bekannt im Mittelalter vor allem durch das frühchristliche Naturlehrbuch Physiologus. Wo die Tiergeschichten einen propagandistischen Zweck haben, sie sollen das Christentum verbreiten und den jüdischen Glauben widerlegen oder noch besser die Juden bekehren.
Der Herr sprach im Evangelium: Vollmacht habe ich, einzusetzen meine Lebensseele, und Vollmacht habe ich, sie wieder an mich zu nehmen. Es ist ein Vogel in Indien, Phönix genannt. Nach 500 Jahren fliegt er in die Wälder des Libanon und füllt seine Schwingen mit aromatischen Essenzen und zeigt sich dem Priester von Heliopolis im neuen Monat. Der Priester, dem er sich gezeigt hat, kommt und füllt den Altar mit Holz von Weinstöcken an. Der Vogel aber fliegt nach Heliopolis, beladen mit den aromatischen Essenzen, und steigt auf den Altar und entzündet für sich das Feuer und verbrennt sich selbst. Am folgenden Tag, wenn der Priester den Altar durchsucht, findet er einen Wurm in der Asche. Am zweiten Tag findet er ihn als Küken eines Vogels, und am dritten Tag findet er ihn als ausgewachsenen Vogel vor. Und dieser verabschiedet sich vom Priester und reist zu seinem Heimatort. Wenn nun der Vogel solche Vollmacht hat, sich selbst zu töten und wiederzubeleben, wie regen sich die unwissenden Juden auf über den Herrn, der da sagt: Vollmacht habe ich, einzusetzen meine Lebensseele, und Vollmacht habe ich, sie wieder an mich zu nehmen? Er trug sie voller Wohlgerüche, das heißt voller vortrefflicher himmlischer Worte, damit auch wir in Gebeten die Hände ausbreiten und geistigen Wohlgeruch emporsenden durch gute Lebensführung. Ja, schön hat der Physiologus vom Phönix gesprochen.
Ja, das stimmt. Aber hier geht es weiter mit der SPD. Und die ist ja noch nicht ganz zerfallen, weshalb sich das mit der Wiedergeburt noch hinzieht. Wir haben da gerade einen Kollegen in der Redaktion, der wäre noch im Juso-Alter. Ihn haben wir gebeten, mal zu erzählen, was er von der SPD erwartet. Konjunktiv wäre hier besser. Erwarten würde. Daniel Dunert.
Mir sind sozialdemokratische Positionen nicht fremd. Ich unterstütze sie, denn nur durch einen Einklang von sozialer Gerechtigkeit und einer starken Wirtschaft kann unsere Gesellschaft funktionieren. Da bin ich mir sicher. Aber die SPD, die kann ich nicht wählen. Denn sie ist eine Partei, die ich einfach nicht ernst nehmen kann. Sie ist die Verkörperung der Stagnation und Mutlosigkeit zu Veränderungen, die wir in Deutschland seit Jahren erleben. Marode Infrastruktur, schlechtes Internet, Digitalwüste Bundesrepublik. Und die Partei trägt trotzdem die schwarze Null mit. Ich will nicht sagen, dass die SPD an all dem Schuld hat, aber sie ändert auch nichts. Und wenn, dann nur ganz langsam. Wir leben in Zeiten voller Krisen. Syrien-Krise, Klimakrise, Wohnungskrise. Ständig reden alle von Verunsicherung, Angst vor der Zukunft. Und was macht die SPD? Eine Volkspartei, die eigentlich Halt geben soll? Sie zieht sich zurück und lässt erstmal ganz basisdemokratisch über ihren Parteivorsitz abstimmen. Ein halbes Jahr lang. Das kann doch nicht ihr Ernst sein. Anstatt tatsächlich Antworten auf die drängenden Fragen der Zukunft zu liefern, zieht man sich zurück, hält Sonntagsreden. Warum positioniert sich die SPD nicht deutlich als Alternative zu den Grünen? Eine Partei, die den Klimaschutz ernst nimmt, aber nicht auf Verzichtsbotschaften, sondern auf Innovation setzt und die Herausforderung der Zukunft verträglich für alle Schichten der Gesellschaft meistern will. Und dann gibt's dann noch die Außenpolitik. Ich habe lange in Russland gelebt, habe die Ukraine-Krise mitbekommen und war immer wieder überrascht, wie leicht sich manch ein SPDler von Putin um den Finger wickeln lässt. Russland annektiert die Krim, marschiert in der Ostukraine ein und die SPD spricht immer noch vom Dialog. Sprechen, sprechen, sprechen. Die SPD erinnert sich sehr gerne an die Ostpolitik Willy Brandts, aber sie vergisst, dass der Mann, der jetzt im Kreml sitzt, kein Kommunist ist, sondern jemand, der alles dafür tut, um Europa zu spalten und seine eigenen Taschen zu stopfen. Sich auf solche Charaktere einzulassen, ist naiv und hochgefährlich. Aber die SPD tut es im Falle Russlands immer wieder. Diese Naivität zieht sich durch ihre gesamte Außenpolitik. Ständiges Gerede von Dialog, bloß keine Gewalt, bloß kein Bundeswehreinsatz. Engagement in Syrien? Niemals. Aber Frieden wird nicht mit Sonntagsbotschaften erreicht, vor allem nicht in einer Welt, in der sich zunehmend die Stärkeren und Dreisteren durchsetzen. Wenn Deutschland an einer gerechteren Welt interessiert ist, dann muss auch Verantwortung übernommen werden, notfalls auch mit Gewalt. Das sollte auch die SPD endlich anerkennen. Nochmal zurück nach Deutschland. Ich finde es gut, dass die SPD ihr linkes Profil schärfen will. Das ist nötig. Doch ich frage mich, ob die zwei neuen Vorsitzenden tatsächlich die richtigen sind, um der Partei aus ihrem Umfragetief zu helfen. Die SPD braucht authentische und vor allem junge Figuren, die dynamisch sind, begeistern und die Leute mitnehmen können. Führungsfiguren mit Charisma, so wie es gerade die Grünen mit Annalena Baerbock und Robert Habeck vormachen. Die beiden neuen Vorsitzenden der SPD wirken dagegen auf mich wie zwei Schlaftabletten, die zwar ehrwürdige Ziele haben, aber niemals die Massen begeistern werden können.
Soweit Daniel Donat. Und wir machen leider weiter mit dem nächsten Phönix aus dem Ascheimer, den wir ja der neuen SPD zugeschrieben haben. Eigentlich wollten wir reden mit Albrecht von Lucke, aber den erreichen wir gerade nicht. Der ist auf dem SPD-Parteitag irgendwie verschollen. Also hier kommt jetzt die dritte unserer heutigen Phönix-Geschichten. Die hier stammt nicht aus einer historischen Quelle. Sie stammt aus Hogwarts, der Zaubererschule aus Harry Potter. Harry ist beim Schuldirektor Dumbledore, in dessen Gemächern ein Phönix lebt. Ein Vogel eben, ein wunderschöner. Und der geht ausgerechnet in Flammen auf, als Dumbledore Harry allein lässt in seinem Büro.
Hätte mir gerade noch gefehlt, wenn Dumbledores Vogel stirbt, während ich allein mit ihm bin, dachte Harry gerade, als der Vogel in Flammen aufging. Fieberhaft schaute er sich um, ob es nicht irgendwo ein Glas Wasser gäbe, aber er sah keines. Der Vogel war mittlerweile ein Feuerball geworden. Er gab einen lauten Schrei von sich, und schon war nichts mehr von ihm übrig als ein schwelender Haufen Asche auf dem Boden. Die Bürotür ging auf, und Dumbledore kam mit ernstem Gesichtsausdruck herein.
»Professor«, keuchte Harry, »Ihr Vogel, ich konnte nichts machen, er hat einfach Feuer gefangen.«
Zu Harrys Verblüffung lächelte Dumbledore. »Fawkes ist ein Phönix, Harry. Phönixe gehen in Flammen auf, wenn es an der Zeit für sie ist zu sterben, und werden aus der Asche neu geboren. Sieh mal.« Harry sah gerade noch rechtzeitig hin, um einen winzigen, verschrumpelten, neugeborenen Vogel den Kopf aus der Asche stecken zu sehen. Er war genauso hässlich wie der Alte. »Ein Jammer, dass du ihn an einem Brandtag sehen musstest«, sagte Dumbledore und setzte sich hinter seinen Schreibtisch. »Eigentlich ist er die meiste Zeit sehr hübsch, herrlich rot und gold gefiedert. Faszinierende Geschöpfe, diese Phönixe. Sie können unglaublich schwere Lasten tragen. Ihre Tränen haben heilende Kraft und sie sind außerordentlich treue Haustiere.«
Phönix aus der Asche. Ja, das wäre schön, wenn die SPD das könnte. Und wir können jetzt mit Albrecht von Lucke, Politikwissenschaftler und Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik, darüber reden, warum sie es eigentlich bisher nicht konnte und wie sie es vielleicht doch noch können könnte. Guten Tag.
Guten Abend, Herr Schwinn.
Das war irgendwie schade, was der junge Kollege da eben gesagt hat. Sie konnten es nicht hören, weil wir sie noch gesucht haben.
Sie werden lachen, ich habe alles gehört.
Na dann.
Die Abfuhr von Herrn Donat habe ich natürlich mit großer Werbe gehört. Ich weiß ja übrigens auch, Jusos können ja schon ein bisschen älter sein. Das sind ja nicht mehr die allerjüngsten, aber das war natürlich eine gesalzene Abfuhr. Konnte man ein Stück weit verstehen, aber ich gebe zu, ein bisschen mehr Hoffnungen, dass es mit der SPD vielleicht doch wieder wird, habe ich dann doch noch.
Also Sie sehen etwas anderes. Sie verfolgen den Parteitag. Wir haben ja schon das Bild gehabt von Glas, das halb voll oder halb leer ist. Ist Ihres halb voll?
Naja, es ist jedenfalls nicht so gänzlich leer und das muss ich wirklich auch sagen, da bin ich vielleicht dann doch zu traditionell und zu wenig jung-revolutionärer Juso, wie sich Ihr Kollege noch quasi ausgab oder jedenfalls im Alter sein. Ich bin der Meinung, man kann eine Partei wie die SPD und sollte sie nicht sofort verabschieden. Bisher war die SPD und deswegen glaube ich, ist sie ein Stück weit noch so wichtig. Sie war das Korrektiv als linke Mitte, was wir in der bundesrepublikanischen Republik und Demokratie immer gebraucht haben. Das war die Funktion der SPD. Und wenn wir uns gegenwärtig die Lage ansehen, dann haben wir ja deshalb seit 12 Jahren die Schwarze Republik, weil das alte statische Modell der Bundesrepublik, quasi die Bipolarität der Demokratie im Innern, immer eine kanzlerfähige andere Partei nicht mehr funktioniert. Wir können jetzt natürlich hoffen, der Kollege hat es angedeutet, dass die Grünen in diese Rolle reinwachsen, dass die Grünen eines Tages die Kraft sind, die auch in der Lage sind, einen Kanzler zu stellen. Das kann man hoffen. Wenn das aber nicht der Fall ist, dann werden wir es weiter immer mit einer Dauerregierung oder Kanzlerschaft der Schwarzen, also der CDU-CSU zu tun haben. Und das ist für unsere Demokratie ersichtlich hochgradig schädlich. Auch deshalb muss man ein Stück weit hoffen, dass die SPD sich wieder regeneriert.
Ich höre jetzt aus Ihrer Rede, dass wir die SPD für die Demokratie brauchen sozusagen.
Ja, unbedingt. Wir brauchen ja ersichtlich, und das merken wir doch gerade in diesen 12 Jahren, die wir jetzt mit einer großen Koalition zu tun haben, wir brauchen ersichtlich eine Alternative auf der linken Seite. Und die Deformation unserer Demokratie, das erleben wir ja gerade, fast so etwas wie eine Lähmung, besteht ja darin, dass das linke Lager seit der Spaltung von SPD und Linkspartei nicht mehr regierungsfähig geworden ist. Dieses Drama, das sich letztlich mit der Spaltung der Linkspartei eigentlich letztlich die Linke amputiert hat. Die SPD ist seit 1999 infolge also des Abgangs von Lafontaine, dann Hartz IV und Agenda 2010 eben nicht mehr in der Stärke, dass sie die klassische Konstellation einer Zweierkonstellation eben ein letztes Mal mit Rot-Grün 1998 zu Wege bringen kann. Und wenn wir jetzt das Gleiche noch auf der rechten Seite erleben, das ist ja das Phänomen, was der CDU-CSU widerfährt, dass also die AfD natürlich übrigens noch weit, weit radikaler und tatsächlich in weiten Teilen antidemokratisch letztlich eine Schwächung auf diesem Lager darstellt, dann haben wir irgendwann diese Verhältnisse wie in Thüringen, dass selbst unter besten Voraussetzungen nicht mehr irgendwelche Konstellationen zustande kommen. Und das ist ersichtlich dramatisch. Also brauchen wir eine Partei, die wieder in der Lage ist, eine linksmittige Alternative zu bieten. Und heute hat immerhin diese SPD den Versuch gemacht, den Laden, sage ich mal, einfach ganz salopp zusammenzuhalten und den Versuch zu machen, so etwas wieder zu formulieren wie den Anspruch, linke Volkspartei zu sein. Ich habe nach wie vor große Zweifel, ob ihr das gelingt, aber ich hielte es für voreilig und auch ein Stück weit geschichtsvergessen, die SPD voreilig abzuschreiben.
Weil Sie gerade Lafontaine gesagt haben, der kam heute um die Ecke. Da gab es eine Meldung, Sie haben sie wahrscheinlich auch gesehen.
Natürlich.
Er sei dafür, dass Linke und SPD zusammengehen zu einer Partei. Aber das ist natürlich gut. Also das ist typisch Lafontaine.
Auf dem Munde des Mannes natürlich, der in hohem Maße zur Spaltung der Linken beigetragen hat. Auch das Wort von Sarah Wagenknecht, das war ja auch rührend. Sie sagte nach der Wahl von Esken Walter Borjans am letzten Sonntag, sie sei ja froh, dass die SPD wieder lebe. Na, das konnte man also auch nur als ein hochvergiftetes Lob und Kompliment begreifen, denn zumeist war Sarah Wagenknecht froh, wenn sie der SPD vermeintlich die Stimmen abnehmen konnte. Aber hier zeigt sich in der Tat ein großes Problem. Diese Spaltung, die wir gegenwärtig ja in der SPD erleben, also die Spaltung zwischen einem linken Flügel und einem regierungspragmatischen Flügel, diese Spaltung gibt es ja auch in der erweiterten Linken, nämlich zwischen Linkspartei und SPD. Mhm. Und das ist eine Regierungsunfähigkeit, die sich in den letzten Jahren als dramatisch erwiesen hat. Und da würde ich allerdings in einem erheblichen Maße auch die Schuld bei der Linkspartei verorten. Die hat sich bisher noch immer, gerade in der Außenpolitik, nicht als regierungsfähig erwiesen.
Aber nun lassen Sie uns auf die SPD schauen.
Gerne, gerne.
Selbst wenn es jetzt Neuwahlen geben würde, weil die SPD am Ende doch hinschmeißt, weil die Union sich auf gar nichts einlassen will, was nicht im Koalitionsvertrag steht, dann wäre es doch schon eigentlich nicht mehr nötig, wir haben die 13% gehört, die in den Umfragen sind, dass die SPD einen Kanzlerkandidaten aufstellt. Und wenn eine Partei wie die Sozialdemokraten keinen Kanzlerkandidaten mehr aufstellen müssen, dann können sie sich auch verabschieden, oder?
Naja, wir haben ja noch ein paar Parteien, die sich auch nicht zwangsläufig verabschieden, aber die dann in der Tat nicht mehr den Anspruch erheben können, Volkspartei zu sein. Das ist tatsächlich meine funktionale Definition einer Volkspartei. Man definiert sie ja klassischerweise eher als eine milieuübergreifende Partei. Ich würde aber sagen, aus der Geschichte der Bundesrepublik ist eine vollwertige Volkspartei tatsächlich nur eine solche, die auch wirklich in der Lage ist, dann einmal den Kanzler zu stellen. Und das in der Tat, aus dieser Situation hat sich die SPD schon seit geschlagenen 12 Jahren verabschiedet, beziehungsweise schon 14 Jahren seit 2005 eigentlich, wobei sie da mit dem knappen Ergebnis von Schröder ja durchaus noch in der Lage gewesen wäre. Aber spätestens 2009 mit dem gewaltigen Absturz von Frank-Walter Steinmeier auf 23% ist die SPD nicht mehr in der Lage, kanzlertauglich zu sein. Damit ist sie zwar noch Volkspartei, aber jetzt ein derartiges Wahlergebnis, wie es jetzt ins Haus stünde, das ist übrigens ja auch der Grund, warum die Partei noch immer zusammengeschweißt wird. Es ist die Angst vor der eigenen Courage, es ist die große Angst vor dem Absturz bei Neuwahlen. Mit einem solchen Ergebnis von 13% wäre sie in der Tat eine Partei unter vielen, übrigens gerade einmal auf Augenhöhe mit der AfD, dann wäre die Rolle, dieser linken Alternative, der linken Mitte-Alternative, wahrscheinlich definitiv und auf lange Zeit an die Grünen abgetreten, die dann vielleicht diese notwendige Aufgabe zu erfüllen hätten, eine andere Alternative, die so etwas darstellt, wie die Habermas nennt es, die demokratische Polarisierung, die Möglichkeit, im normalen demokratischen Spektrum eine Alternative zur ewigen CDU zu haben.
Ja,
diese
aber,
Aufgabe muss dann eine andere Partei
ja, aber
erfüllen.
Wenn das eine andere Partei auch kann, dann ist doch die Frage, die sich offenbar auch viele Wähler stellen, wozu brauchen wir Sozialdemokraten? Brauchen wir sie noch? Was ist das Sozialdemokratische an der Politik, die gemacht werden müsste? Soziale Gerechtigkeit, damit hat die SPD schon zweimal einen Wahlkampf verloren. Das ist doch auch gescheitert.
Das ist in der Tat richtig. Und das große Problem der SPD ist, dass sie aus der alten Tradition kommend, wo sie ja die einzige Partei war, die übergreifend die verschiedenen Lager bespielte und bediente, dass sie diese Rolle nicht mehr erfüllt. Es haben sich in den letzten 20 Jahren die verschiedenen Kleinmilieuparteien, auch die kleinen, man kann es Alleinstellungsmerkmalparteien heraus, die Grünen bedienen das grüne Segment und haben mit der Gerechtigkeitsfrage, der Generationengerechtigkeit ein Menschheitsthema. Die Linkspartei wird immer linker sein als die SPD. In der Tat ist es für die SPD ungemein schwer, dieses Feld noch einmal zu bedienen. Das ist aber eine zweite Frage, ob man sie dann da gleich für obsolet erklärt. Ich gebe Ihnen aber völlig recht. Die ganz große Frage, und die sehe ich in der Tat noch nicht beantwortet für die SPD, ist die Frage, ob sie jemals wieder diesen Status einer so starken Volkspartei wird erringen können, den sie jemals hatte. Deswegen ist diese Lafontaine-Anfrage der Verbindung ja gar nicht so völlig absurd. Möglicherweise ist das erst dann wieder möglich, wenn der völlig destruktive Streit zwischen der SPD und einer immer linkeren Linken, die ja sogar dieses vermessene Wort links alleine zu sein für sich reklamiert, wenn dieser Streit aufgehoben ist. Das war die Voraussetzung auch des Erfolges in der alten Bundesrepublik. Da gab es nämlich keine andere linkere Linke. Deswegen konnte die SPD so stark sein. Und selbst die Entstehung der Grünen hat ihnen damals nur relativ wenig ausgemacht, weil die Grünen ein eigenes Alleinstellungsmerkmal, ein anderes Thema hatten. Erst mit der Linkspartei ist ihr eigenes Thema der sozialen Gerechtigkeit nicht mehr allein von der SPD bedient worden. Damit war der Bruch da. Und heute in der Tat wird die ganz große Frage sein, ist die SPD noch einmal so stark, kann sie sich noch einmal durch starke Figuren, charismatische Figuren, das sprach Ihr Kollege Donat ja zu Recht an.
Vielleicht ist es
Kevin Kühnert, vielleicht sind es Figuren, die eines Tages auftauchen, vielleicht kann sie noch einmal diese Begeisterung auslösen. Man muss, da gebe ich Ihnen allerdings völlig recht, große Skepsis haben. Ich habe bloß nicht so viel übrig für die manchmal recht leichtfertige Häme, die da lautet, man kann die SPD zum alten Eisen tun. Das wäre mir zu wenig, vor allem gerade auch an einem Punkt. Der von dem Kollegen angesprochenen Investitionsstau. Es ist ja richtig, Olaf Scholz hat sich, und das war ein Knackpunkt, zum Sachwalter der schwarzen Null machen lassen. Aber die große Frage, wer kann Investitionen wieder leisten in die Zukunft? Wer ist in der Lage, dieses Projekt dann größerer sozialer Gerechtigkeit wieder aufzunehmen? Das ist eine originär sozialdemokratische Frage. Die wird
gut, dann hätten wir es. Dann hätten wir eine Idee, was die SPD tun könnte.
Immerhin, wir hätten wieder eine.
Ja, vielen Dank. Albrecht von Lucke, vielen Dank. Phönix aus dem Ascheimer, so haben wir heute getitelt. So wie der Phönix immer wieder aufersteht, so versucht es auch die SPD, sich immer neu zu erfinden, sich neu zu erheben. Der Unterschied zwischen Phönix und SPD, der Vogel erstarkt immer wieder und schillert bunt mit strahlendem Gefieder. Die SPD wird von Mal zu Mal kleiner und grauer. Es ist halt anstrengend, sich immer neu erfinden zu müssen, sagt Thorsten Schweinhardt.
Kaum zu glauben, aber es gab eine Zeit, da blieb bei der SPD vieles sehr konstant. Immerhin kam sie 45 Jahre lang mit nur 4 Parteichefs aus. Kurt Schumacher, Erich Ollenhauer, Willy Brandt und Hans-Jochen Vogel. Mehr Wechsel war nicht zwischen 1945 und 1990. Doch das änderte sich in den 90er Jahren. In einer Zeit, als sich die ganze Welt plötzlich neu zu erfinden schien, musste sich auch die SPD neu aufstellen. Erstes Ergebnis dieser Neuerfindung war im Wahlkampf 1994 die Troika aus Rudolf Scharping, Oskar Lafontaine und Gerhard Schröder.
Ich muss mich ja manchmal mit Leuten rumschlagen, die sagen, ich rede zu langsam.
Alle Menschen werden Brüder. Das ist unsere Tradition.
Mich verbindet mit Oskar Lafontaine eine lange Phase einer erfolgreichen Zusammenarbeit.
Ein Triumvirat also. Obwohl gerade die SPD damit in der Vergangenheit nicht so tolle Erfahrungen gemacht hat. Das berühmte Dreiergespann Brandt, Schmidt und Wehner arbeitete am Schluss nur noch gegeneinander. Und auch die Troika der 90er zerlegte sich bald gegenseitig. Scharping wurde weggeputscht und Lafontaine neuer Parteichef. Und Gerhard Schröder? Der wurde 1998 Kanzler und erfand die SPD in der rot-grünen Koalition mal wieder neu, als Reformpartei. Mit der Agenda 2010 verprellte die SPD aber auch viele Stammwähler, sodass die nächste Neuerfindung nur eine Frage der Zeit war. Die folgenden Jahre waren aber eher eine Zeit der Hobbybastler. Parteichefs wie Matthias Platzeck, Kurt Beck und gleich zweimal Franz Müntefering.
Wissen Sie, das ist das schönste Amt neben Papst, Vorsitzender der SPD zu sein.
Bei der Bundestagswahl 2013 versuchte die SPD mal wieder mit einem Triumvirat zu punkten. Diesmal bestand es aus Parteichef Sigmar Gabriel, Fraktionschef Frank-Walter Steinmeier und dem ehemaligen Finanzminister Peer Steinbrück. Ziel war eine Neuauflage der rot-grünen Koalition. Aber wie gesagt, mit Dreiergespannen ist das bei der SPD so eine Sache. 2017 dann die große Überraschung. Ein einzelner Mann taucht aus dem Nichts auf und lässt die SPD aufsteigen wie Phönix aus dem Aschenbecher. Alle wollen Martin Schulz. Leider nur ein paar Monate lang. Dann erklärt Schulz:
Ich habe mich sehr intensiv geprüft und auch gefragt, ob ich dieses Amt in dem Maße ausüben kann, wie meine Partei das von mir erwartet. Ob es jemanden gibt, der das besser leisten kann als ich.
Immerhin war man diesmal schon ganz nah dran. Deshalb will man so wenig verändern wie möglich. Am besten nur einen Buchstaben. Aus Schulz wurde Scholz. Doch für weitere Erfinderträume reichte das nicht. Scholz übernahm den Vorsitz nur kommissarisch und wurde bald von Andrea Nahles abgelöst. Unter ihrem Vorsitz erfand die SPD vor allem eines, die einstelligen Wahlergebnisse. Und jetzt ist es mal wieder soweit. Eine neue Doppelspitze für die SPD, ein Linksruck, zurück zu den Wurzeln. Die parteiinterne Erfindermesse ist eröffnet.
Die Erfindermesse ist eröffnet. Angela Ulrich auf dem SPD-Parteitag uns noch einmal zugeschaltet. Wie steht es denn mit der Erfindermesse SPD? Erleben Sie gerade etwas Neues, einen Aufbruch?
Tja, also ein bisschen, weil es gab diesen Rückhalt, den Sie ja auch beschrieben haben, für das neue Duo. Und es wurde aber dann gleich wieder diese Klippe. Man streitet sich vielleicht um einen Vizeposten und kann sich daran auch schärfen. Die wurde ja gleich umschifft. Jetzt gerade Kevin Kühnert kämpferisch auf der Bühne. Also so ein bisschen habe ich das Gefühl, man will sich nicht zu wehtun und will jetzt schon auch probieren, stark für die Union dazustehen, für neue Verhandlungen. Aber ob das wirklich der große Aufbruch ist, das habe ich doch noch ein paar Fragezeichen.
Wenn ich mir auf den Bildschirm mit den Meldungen gucke, ist ziemlich viel rot und da steht, SPD bleibt vorerst in großer Koalition. Zweite Meldung, SPD-Parteitag stimmt für neue Verhandlungen mit der Union. Ist das eine richtig gute Verhandlungsbasis, wenn man sagt, wir bleiben in der großen Koalition und dann erst nachschiebt, wir wollen aber verhandeln?
Naja, das ist so ein bisschen die Interpretation derselben Entscheidung gewesen, denn es gab ja den Antrag der Partei Linken Hilde Mattheis gleich raus aus der GroKo zu gehen und der ist eben doch deutlich abgeschmettert worden, was eben bedeutet, man wird sich hinter den Leitantrag, den die Mehrheit will, stellen. Der ist noch nicht endgültig abgestimmt, aber das wird so kommen. Und das heißt halt, dass man die neuen Chefs, auch flankiert noch von dem Vizekanzler Scholz und Fraktionschef Mützenich, eben in die Verhandlungen schickt mit der CDU-CSU zu diesen schon beschriebenen Themen. Aber ja, wie stark sie da auftreten werden, werden wir erleben.
Wenn man schon vorher beschlossen hat, dass man auf alle Fälle drin bleibt, dann ist die Stärke...
Nee, nicht auf alle Fälle. Also das okay. Denke ich nicht, sondern es ist schon, auch Kevin Kühnert hat gesagt, das sind ergebnisoffene Gespräche. Mhm. Man will sie nur tun, man will sie anfangen und nicht ohne gesprochen zu haben, gleich sagen, wir haben keine Chance, wir wollen das nicht raus. Das ist abgeschmettert worden.
Wenn Sie jetzt einen Strich mal drunter ziehen, einen vorläufigen, also es ist ja noch nicht zu Ende, das kann man ja nicht sagen, aber wenn Sie für heute Abend einen Strich drunter ziehen, was haben wir also erlebt? Einen Linksruck, der aber am Ende dann nicht vollzogen wird? Also wenn man Hilde Mattheis zumindest hört?
Ja, Linksruck hielte ich für deutlich übertrieben. Man hat eine leichte Linksbiegung möglicherweise kennengelernt, aber auch schon wieder eingewattet quasi in ein großes Harmoniebedürfnis, alle mitzunehmen, die unterlegen waren, die aus dem Scholz-Lager, aus dem Scholz-Geiwitz-Lager. Und ja, es ist ein ziemlich Harmonie-Parteitag, den wir hier erleben. Also anders, als sich manche erhofft haben, die gesagt haben, wir wollen mit diesem neuen Duo in eine ganz andere Richtung gehen. Das hat derzeit zumindest noch nicht stattgefunden.
Also ist es noch nicht mal ein Stimmungswechsel? Ich meine, man kann ja einen Stimmungswechsel vollziehen. Man fühlt sich jetzt besser, weil man etwas Neues angefangen zu haben glaubt, ohne einen Politikwechsel zu machen. Aber es scheint jetzt noch nicht mal ein Stimmungswechsel zu sein.
Also ja, vielleicht bin ich pessimistisch, was für, wenn man für SPD schaut, aber es ist tatsächlich nicht so, dass ich hier leuchtende Augen bei Delegierten sehe. Ich sehe viele, die sagen, ja, das ist jetzt ein ehrliches Ergebnis für die Chefs, für die neuen Chefs, und denen trauen wir auch mehr zu, als wir vielleicht mal gedacht haben, weil die wurden ja möglicherweise auch von vielen, vielleicht auch von uns Medien unterschätzt. Aber wie gesagt, dass man hier wirklich wie damals bei Martin Schulz, der ja 100% bekam, allerdings muss man auch sagen, völlig eine Bauchlandung vollzog. Vielleicht ist es auch besser, ohne große Euphorie mit einem neuen Duo zu starten und mal zu sehen, wohin die sich noch entwickeln können.
Die SPD ist vielleicht euphoriegeschädigt. Vielen Dank, Angela Ulrich auf dem SPD-Parteitag. Phoenix aus dem Ascheimer, die neue SPD. Das war der Tag, morgen ist der neue Tag, den müssen Sie aber ohne uns auskommen, es sei denn, Sie hören uns nach, was natürlich immer geht, entweder bei hr2.de oder in der ARD Audio App, dort finden Sie uns als der Tag von hr2 Kultur. Danke, dass wir in Ihren Geräten in dieser Woche zu Gast sein durften, sagt das Team vom Tag. Das waren in dieser Woche Rainer Dachselt, Angela Fitsch, Ulrich Sonnenschein und Dorothea Schuler. Und tschüss am Mikrofon, sagt Florian Schwind.